Wenn ich falle, haben wir gerade gesungen, hebst du mich wieder auf. Es ist eine ganz großartige und wichtige Aussage für uns als Menschen, für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen. Das weist uns darauf hin, dass wir nicht immer nur stehen und den Kopf oben haben, sondern dass es auch andere Zeiten gibt. Hedi und ich freuen uns, dass wir wieder mal bei euch sind. Es ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben heute einen Psalm gelesen in unserer Morgenandacht, die wir so Tag für Tag halten, aus der Bibellese. Und da steht, dass das Leben, wenn es hochkommt, ist 80 wert. Und es ist Mühe und Arbeit. Und da habe ich mich an meinen Geburtstag vor 14 Tagen erinnert und habe gedacht, ja, so ist es. Ich bin auch im 80. Also es geht vorwärts, dem Ziel entgegen. Und wenn wir auch manchmal die Füße einknicken, wie wir es im Video gesehen haben, Gott hebt uns auf und er trägt uns durch. Und da sind wir sehr dankbar. Heute möchte ich mit euch einen Psalm behandeln. Einen Psalm, der mich schon jahrelang begleitet. Und für meinen Glaubens- und Lebensweg eine ganz große Bedeutung hat. Dieser Psalm ist sehr ehrlich geschrieben, er ist authentisch, also so wie es wirklich ist, und er gewährt auch einen tiefen Einblick ins menschliche Herz, sozusagen einen Blick hinter die Kulissen. Der Psalm stammt von einem bekannten Schreiber, sein Name ist Asaf, so hat der Schreiber geheißen. Von ihm stammen 11 Psalmen, das sogenannte dritte Buch des alttestamentlichen Psalters. Und er war nicht nur Lyriker sozusagen, wir würden heute neudeutsch sagen Songwriter, sondern er war auch gleichzeitig ein Dichter, er war ein Sänger, er war, auch das würden wir heute vielleicht so sagen, ein Lobpreisleiter mit den Leviten im Tempelchor. Er war also ein Mensch, der sehr eng mit Gottes Weg und Willen verbunden war. Und man könnte ihn, so wie man mal aufgeschrieben, als Karajan, Goethe und Pavarotti gleichzeitig bezeichnen im Alten Testament. Er war also ein Mensch, der manches in den Psalmen zum Ausdruck gebracht hat und niedergeschrieben hat. Leider kennen wir die Melodien, die er dazu beim Singen verwendet hat, nicht, weil wir den Notensatz nicht haben. Wir kennen aber den Text. Und manchmal ist es ja so, dass wir mehr auf Melodie und Rhythmus achten als auf den Text. Und deshalb, glaube ich, hat vielleicht auch der liebe Gott es so gemacht, dass die Psalmen, die Lieder und Gebete des Alten Testaments nicht unbedingt mit Noten versehen worden sind, weil es um den Text geht. Ein Pfarrer hat einmal gesagt, manchen, die den Talar tragen, geht es mehr um das Textil, also um den Text. Also es soll um den Text gehen, auch heute Morgen. Also dieser Psalm ist ehrlich, er ist authentisch, er gewährt uns einen Blick in das Herz dieses Künstlers und Gottesmannes. Und der Psalm zeigt uns auch auf etwas über die Höhen und Tiefen des christlichen oder des menschlichen Lebens in der Nachfolge und im Dienst Gottes. Er zeigt uns etwas auf über das Auf und Ab. Und ich glaube, deshalb habe ich gesagt, der hat viel Bedeutung, eine große Bedeutung für mich, dieser Psalm. So gestaltet sich letztlich unser Leben. Ja, in Psalm 23 zum Beispiel steht, das ist nicht der, den ich lesen will, da steht, er weidet mich auf grüne Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Und dann ist es wie ein Klick und der Schalter legt sich um und dann heißt es, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten oder durchs finstere Tal, wie Luther es übersetzt, fürchte ich kein Unglück. Also diese Auf und Abs in unserem Leben sind scheinbar bei vielen, ja bei den Menschen, die Gott gedient haben, ganz nahe. Aber nun genug von dieser Spannung und Einleitung. Es ist, das habt ihr vielleicht schon erraten, der Psalm 73. Wer seine Bibel dabei hat, darf gern mitlesen. Ich lese mal die ersten 12 Verse und möchte diese 12 Verse unter das Thema stellen, das große Warum. Das große Warum. Ein Psalm Asafs: Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich eiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Hoffnung für alle sagt, sie strotzen vor Gesundheit. Ist ein bisschen vielleicht drastisch ausgedrückt. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wams, sie tun, was ihnen einfällt, sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher, und was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden, darum fällt ihnen das Volk zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Er blickt um sich, dieser Schreiber des Psalmes, und er bewegt in seinem Herzen die ihn umgebenden Menschen. Er sagt uns sogar ganz ehrlich, dass er in seinem Glauben und in seiner Hingabe an Gott fast zu Fall gekommen wäre. Menschen, die er die Ruhmredigen nennt, ja, überhebliche, eingebildete Egoisten, sagt die Hoffnung für alle, er nennt sie auch die Gottlosen, sie werden ihm zur Anfechtung und zu Glaubensproben. Er sagt, sie kümmern sich nicht um Gott, sie sind mit ihrer Meinung, ich sage es einmal ein bisschen modern, im Fernsehen und in den Tageszeitungen, in den sozialen Netzwerken sind sie präsent, sie tun ihre Meinung kund und scheinbar schweigt Gott zu ihren Intrigen und zu ihren Korruptionen. Sie lassen es sich gut gehen. Sie strotzen vor Gesundheit, sie finden Zuspruch und Anklang bei den Wahlen und in ihren Leuten und in ihren Millionen steuern sie irgendwo steuerfrei in die Steueroasen. Sie umgehen Recht und Gesetz und kennen weder Plage noch Mühsal. Und das wird ihm zum Problem. Und er fragt sich unausgesprochen: Gott, warum lässt du das zu? Warum ist es so in der Welt? Warum geht es eigentlich so negativ zu? Warum bedrängt mich das alles? Und er sagt, ich wäre bei diesem Nachdenken und bei diesen Überlegungen schier zu Fall gekommen. Es beeindruckt oder beeinflusst ihn also. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er wird damit scheinbar nicht fertig. Und ich weiß nicht, wie es dir oder mir geht, oder mir weiß ich schon, aber wie es dir geht, bei all diesen Dingen, die dich umgeben. Du kommst am Sonntag brav, jeden Sonntag früh. Also ihr seid eine noch, die um 9 Uhr beginnen. Das ist für Freikirchen gar nicht mehr so üblich, auch bei uns nicht mehr. Wir fangen erst um 9:30 an, also wir schlafen ein bisschen länger. Aber wie dem auch sei, du kommst pünktlich und treu zum Gottesdienst. Du tust alles und um dich herum geht's so zu. Da steht, sie kennen weder Plage noch Mühsal. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Und das bedrängt ihn. Die Umgebung, die ihn umgibt, die legt sich ihm schwer aufs Herz. Ich wurde erinnert an ein Gleichnis, das Jesus erzählt von einem Menschen, dem es scheinbar super gegangen ist. Er war ein Landwirt und hat eine Riesenernte eingebracht. Er hat die alten Scheunen und Silos weggerissen, weil sie zu klein wurden. Er hat neue gebaut. Er hat alles unter Dach und Fach gebracht. Und als die Ernte vorüber war, so kann man nachlesen in den Worten Jesu, da hat er sich hingesetzt, wahrscheinlich in seinem wunderschönen Vorgarten, und hat gesagt, so liebe Seele, jetzt hast du einen Vorrat auf viele Jahre. Iss und trink und habe guten Mut und lass dir's gut gehen. Und dann sagt Jesus, aber in derselben Nacht, die er vielleicht abends noch auf seiner Terrasse genossen hat, sprach Gott zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das alles gehören, was du erarbeitet hast? In manchen Bibeln ist die Überschrift über dieses Gleichnis Jesu so ausgedrückt, der reiche Kornbauer. In manchen Bibeln steht als Überschrift der arme Narr. Also das sind die zwei Gegenüberstellungen. Dieser Asaf, den hat es bedrängt. Den hat es so bedrängt, und er ist ehrlich zu uns, er sagt nicht, über dem stehe ich ihm, das macht mir alles nichts aus, wenn es meinen Nachbarn so gut geht und die sich gar nicht um Gott kümmern, sondern er sagt, das hat mich bedrängt. Das ist eine Anfechtung für mich geworden, das ist eine Herausforderung geworden, und der Kevin, ja, der hat gesagt, so verschieden sind die Ziele. Und dem einen gelingt's, der bricht sogar den Weltrekord, und dem anderen, der vielleicht eine ganz andere Herzenseinstellung hat, den machen plötzlich seine Muskeln zu schaffen und er gibt auf oder muss aufgeben und wird letztlich durchs Ziel getragen. Ich bin ehrlich, mir machen manche Dinge, die mich umgeben in der Welt, auch von Bekannten, auch von Nachbarn und Freunden, doch eher nachdenklich, und sie bedrängen mir manchmal. Mir ist es nicht gleich. Es geht nicht spurlos an mir vorüber. Dieses Warum auch mancher Lebensumstände, das nagt schon an uns, oder nicht? Heute vor 10 Jahren ist eine Enkelin von uns an Krebs gestorben. 3 Jahre später ihre Schwester, fast an demselben Symptom. Warum, Herr? Warum lässt du das zu? Warum schickst du solche tiefen Wege? Warum geht's dem Mann so gut? Der hat blühende Kinder, der hat gesunde Leute, ihm gelingt alles, und warum, Herr, schickst du solche Lebensumstände? Das große Warum, und du kannst jetzt selbst in deinem Herzen einmal nachdenken oder das auf dich wirken lassen, wie es dir bei diesen Überlegungen geht. Ein zweites, das uns der Psalmdichter noch mitgibt, ist das große Umsonst. In den nächsten Versen blickt er nicht um sich, und das bedrückt ihn und bedrängt ihn, diese Fragen, sondern er sagt, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Dieser Psalmschreiber bewertet in diesem zweiten Abschnitt des Psalms sich selbst. Er sagt, ich bin ein Mensch, der eigentlich vor Gott lebt, der sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Wenn er sagt, ich habe unschuldige Hände, dann meint er damit nicht, dass er nie schuldig geworden wäre, sondern er meint damit, ich lebe, wie Gott es will. Ich tue etwas in seinem Namen und für ihn. Ich setze mich ein in seinem Dienst. Ich gebe mich in seinen Dienst hin, ich opfere mich fast vollständig auf. Und doch sagt er, man versteht mich nicht, ich werde abgelehnt. Ich werde missverstanden. Ich habe ein schweres Leben. Ich lebe fast wie unter einer Qual und unter einer Strafe. Und er drückt damit etwas aus, was in vielen Herzen mancher Christen ja auch irgendwo eine Wurzel hat. Er sagt, Christsein ist ein schweres Leben. Es ist nicht leicht. Ich muss mich so durchblagen. Ich muss mich so durchquälen. Und ich verstehe das alles nicht. Er sagt wörtlich, ich sann darüber nach, ob ich es begreifen könnte. Aber ich finde keine Antwort auf dieses große Warum. Und liebe Geschwister, so geht's uns auch immer wieder. Ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut geht und dem Frommen schlecht geht. Aber es war mir viel zu schwer, es zu erfassen. So steht in der Hoffnung für alle. Wie kommt man daraus? Er schreibt uns gleich ein Geheimnis und bei dem möchte ich ein bisschen mehr stehen bleiben. Weil es geht in diesem Nachdenken auch für mich immer darum, nicht, dass ich nicht in diesen Frust fallen könnte. Meine Frau sagt manchmal in der Früh, wenn wir beim Frühstück sitzen, na, Herr, schaust aber wieder znipft. Ja, kennt ihr das auch? Warum? Natürlich, wenn man manchmal schlecht schlaft, wenn es einem nicht so gut geht oder da einmal und dort einmal was zwickt und zwackt. Ja, wir sind ja als ältere Leute eine knackige Generation, da knackst du mal und dort knackst du mal, hat einer gesagt. Aber wie immer, es kann schon passieren und es passiert auch. Da müssen wir ehrlich sein. Ja, und wenn man dann sich selbst anschaut, dann sage ich, mit 17 Jahren durfte ich den Herrn Jesus finden oder er hat mich gefunden und jetzt bin ich im 80. und er hat mich begleitet durch alle Zeit hindurch, aber es war nicht immer leicht. An die verschiedenen Stationen in meinem Leben, wenn ich denke, dann muss ich sagen, manches habe ich nicht verstanden. Manches habe ich nicht begriffen. Ich habe erst von dem Tod unserer Enkelinnen gesprochen. Wir wissen es auch heute noch nicht, warum Gott das so zugelassen hat. Warum er sie zu sich gerufen hat, in so einem zarten Kindesalter. Man sagt, zuerst schenkt das, zuerst lässt es auf die Welt kommen und dann ein paar Jahre später ruft das wieder zu sich. Das ist die zweite Frage, die hier dieser Psalmschreiber stellt. Ist das alles umsonst, was ich für Gott tue, wie ich ihm nachfolge, wie ich für ihn lebe, hat das alles gar keinen Sinn? Warum passiert das gerade mir? Warum komme ich in diese schwere und schwierige Situation? Wie kommt man raus aus dem Warum und dann aus dem Umsonst? Da kommt jetzt etwas Wichtiges. Das große Dennoch. Das ist der dritte Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Er schreibt weiter, ich sann also darüber nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich einging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Er hat hier einen Weg beschritten, der ihn herausgeführt hat aus dem Frust und zur Freude begleitet hat. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes. Und später schreibt er in Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Bis dass ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das große Dennoch, das ist der Trost von oben. Das große Warum, das ist die Anfechtung von außen. Das große Umsonst, Das ist die Anfechtung von innen. Aber das Große dennoch, das ist der Trost oder der Zuspruch von oben. Und der beginnt mit einem ganz wichtigen Gang für diesen Menschen im wahrsten Sinn des Wortes. Nämlich er beginnt mit dem Gang ins Heiligtum, in den Tempel Gottes, in die Stille, in die Gemeinschaft mit Gott und seinen Leuten oder seinem Volk. Wenn da steht, bis dass ich ging ins Heiligtum, dann werde ich erinnert an den Tempel im Alten Testament und zur Zeit Jesu und früher noch an die sogenannte Stiftshütte oder das Zelt Gottes, das man durch die Wüste getragen hat. Dort waren ja in diesem Inneren des Zeltes zwei Räume. Der erste Raum war das sogenannte Heiligtum und der zweite war das Allerheiligste. Im Heiligtum war es verhältnismäßig finster, bis auf einen Leuchter, nämlich den siebenarmigen goldenen Leuchter, der da drinnen stand und brannte mit seinen Leuchtern Tag und Nacht. Dann war da noch ein Tisch. Und auf dem Tisch waren zwei Bereiche, wo 12 Brote, so Fladenbrote, darauf gesetzt waren, die jeden Schabbat gewechselt wurden. Und das dritte Gerät war ein kleiner, verhältnismäßig kleiner Altar vor dem Vorhang, der zur Zeit Jesu bei seinem Tod zerriss von oben nach unten. Und dieser Altar war der sogenannte Räucheraltar. Und ohne diese Geräte und diese Stille in diesem Heiligtum weisen uns auf etwas hin. Dort, wo man in die Gemeinschaft mit Gott kommt, dort, wo man stille wird vor ihm und von ihm letztlich die Weisung empfängt, dort wird es auch im Dunkeln hell. Die Kerzen oder die Leuchter, die brannten Tag und Nacht. Und jeder, der hineinging in diesen dunklen, verhältnismäßig dunklen Raum, der ihn umgab, der merkte plötzlich etwas von dem Licht. Er sah die 12 Schaubrote und Brot ist ja in der Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges. Zum ersten Mal wird es erwähnt, ganz am Anfang der Bibel, da heißt es mit, im Schweiße deines Angesichtes sollst du das Brot essen. Also das Brot zieht sich durch die Bibel und Brot und Wasser ist ja etwas Lebenswichtiges. Brot und Wasser. Und jeder, der in dieses Heiligtum hineinging, sah den Leuchter und sah die Brote. Das heißt, es wurde hell um ihn herum und er merkte, in der Gegenwart Gottes wird man auch neu gestärkt. Das Symbol des Brotes. Er sah auch den Altar. Dort wurde kein Tier verbrannt, sondern dort wurde nur Weihrauch geopfert. Und im Neuen Testament lesen wir, dass dieser Altar ein Sinnbild oder ein Hinweis darauf ist, dass man mit allem zu Gott kommen kann und die Gebete nicht nur bis zur Decke gehen, sondern weit, weit darüber hinaus in die Gegenwart Gottes. Und dort eröffnet sich diesem Menschen ein ganz neuer Blickwinkel. Da steht in unserem Psalm, er sah auf ihr Ende, auf das Ziel. Er sah, wie sie zum Schluss dastehen. Er sah, wie es ihnen wirklich geht und was wirklich zählt im Blick auf die Ewigkeit. Und er sagt, die sind zwar reich und schauen glücklich aus, aber sie stehen auf schlüpfrigen Boden. Autofahrer, Vorsicht, jetzt kommt wieder der schlüpfrige Boden auf der Straße. Minus 2 Grad ist schon gefährlich. Das heißt, da kann noch so ein gutes Auto auf der Straße vielleicht mit 160 oder 180 km/h dahinsausen. Wenn der Boden nicht herhält, dann ist das beste Auto für die Katz. Dann schlittert es weg. Dann ist es schnell im Graben und es passiert ein schrecklicher Unfall. Dieser Blickwinkel eröffnet sich dem Beter oder Schreiber dieses Psalms wo? In der Gegenwart Gottes. Mit seinem Volk zusammen im Tempel. Und deshalb möchte ich uns an dieser und mir an dieser Stelle Mut machen, diese Gegenwart und diese Gemeinschaft mit Gott nie aus dem Auge zu verlieren. Das ist nämlich gerade die Absicht des Teufels, dass er uns diese Gemeinschaft durchschneiden und durchtrennen möchte. Dem ersten Menschen hat er Glück und Segen und was weiß ich alles versprochen, wenn er gesagt hat im Paradies, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und schon hat der Mensch danach gegriffen und das hat die erste Trennung zwischen Gott und seinem Geschöpf, dem Menschen, herbeigeführt. Und er ist furchtbar abgestürzt. Er ist vertrieben worden aus dem Paradies. Er hat diese Gemeinschaft mit Gott in echter Weise verloren. Er hat sie versteckt und er hat sie gefürchtet vor Gott, wo er doch früher in so enger und harmonischer Gemeinschaft mit ihm gelebt hat. Und gerade deshalb ist Jesus gekommen, um diese Gemeinschaft wieder herzustellen und zu ermöglichen. Eins ist mir aufgefallen. Wenn der Löwe Beute machen will, dann trennt er die Gazelle von der Herde und von dem Leittier. Das ist nicht nur beim Löwen so, das ist bei den Wölfen auch so. Die kommen ja jetzt wieder scheinbar in unsere Richtung und siedeln sie wieder an. Und wenn man da so Bilder und Filme sieht, dann versuchen sie ein Tier, das vielleicht sowieso schon ein bisschen schwächlich ist, von der ganzen anderen Herde zu trennen, es abzusondern und dann machen sie sie über sie her. Und es passiert das, was der Apostel Petrus schreibt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Deshalb, Jesus ist der gute Hirte. Er kennt seine Herde. Ich habe gesagt, manchmal auch seine Horde, aber vor allem seine Herde. Bei ihm gibt's Geborgenheit und Schutz. In der Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, hat Jesus gesagt, denn es ist das Wohlgefallen eures Vaters, euch das Reich zu geben. Und auf diesen Felsen, auf Jesus Christus, will ich bauen meine Herde oder meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, bei dieser großen Frage, warum und umsonst, dass es ein großes Dennoch gibt, das uns aber nur geschenkt wird in der Gegenwart Gottes. Und deshalb möchte ich euch Mut machen. Ich freue mich so, dass ich so viele von euch schon länger kenne, vor allem natürlich die Älteren, weil ich auch nicht mehr zur jungen Generation gehöre, aber dass ich auch so viele jüngere Menschen da sehe. Ich habe mich so gefreut über die, dass du da stehst und dass du einfach in der Gemeinde dein Leben mit investierst. Ich weiß, dass auch eine Gemeinde nicht alles richtig macht. Oder ihr seid vielleicht Ausnahme. Ich weiß nicht. Jedenfalls, bei uns ist es nicht so. Ich weiß, dass auch eine Gemeinde, darum habe ich das vorhin gesagt, nicht immer eine Herde ist, sondern manchmal auch eine Horde. Und dass es da Möglichkeiten gibt, auseinanderzudriften. Aber die einzige Lösung auf die Frage nach dem Warum und umsonst ist das dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, bei dir. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass es Gott geschenkt hat, auch uns als Ehepaar, auch mir als Einzelperson, dass ich lange Jahre, Jahrzehnte bei ihm geblieben bin und auch bei der Gemeinde. Durch Tiefen und Höhen mitgehen durfte und konnte. Und dass ich von diesem Blickwinkel auch manche Dinge ganz neu beurteilen konnte. Ein letztes, daraus entsteht ein großes Aber. Vom Frust zur Freude. Er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, auch das gibt's. Ja, auch das gibt's. So bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, das ist das große Aber, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Durch dieses Dennoch bleibe ich stets an dir, erwächst uns ein Blick und eine Kraft und eine Freude, die die Welt nicht geben kann und die die Welt auch nicht nehmen kann. Durch diese Freude dürfen wir auch anderen seine gute Nachricht weitergeben. Durch diese Freude entsteht uns letztlich auch Trost in dunklen Tagen. Ich darf sein, wo er ist. Das ist mein ganzes Glück, so übersetzt es die Hoffnung für alle. In Gott habe ich und gewinne ich immer wieder neue Zuversicht. Und ich will deine wunderbaren Taten weiter erzählen. Das ist die Freude, die uns Gott schenkt auf dieses große Dennoch. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und ich wünsche mir und uns immer wieder dieses Erleben in unseren Tagen, in eurer Gemeinde. Wenn es auch verhältnismäßig eine kleine Herde ist. Ich wundere mich oft, dass so Künstler wie manche, die jetzt auftreten, ich will keine Namen nennen, und Sängerinnen und Sänger oft Tausende von Menschen in die großen Stadien und Hallen locken. Und manchmal wünscht man sich das doch auch als Gemeinde, dass ganz Amphibam kommt und dass diese Räume aus allen Nähten platzen. Ich wünsche euch auch. Aber denkt dran, auch die kleine Herde hat eine wichtige Aufgabe, hat eine ganz entscheidende Funktion. Und wenn sie die großen Taten Gottes aus dieser Freude heraus weitergeben kann, auch du und ich ganz persönlich, dann wird etwas daraus, denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Dieser Psalm begleitet mich und ich schöpfe immer wieder aus diesen Worten neue Kraft, neue Zuversicht, neue Freude und ich schöpfe daraus auch immer wieder Korrektur. Und ich werde daran erinnert, mich nicht von der Herde und vom Hirten zu entfernen. Im Gegensatz, in der Stille vor ihn zu kommen, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu gehen und mit ihm letztlich auch durchs Ziel getragen oder geführt zu werden. Du leitest mich, heißt es. Du bewahrst mich. Du trägst mich. Du hilfst mir. Du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und wir als Familie und ich haben persönlich erlebt, vor allem auch in den letzten Jahren, von denen ich ein bisschen was erzählt habe, dass wir diese Gnade Gottes erfahren durften. Ich persönlich singe sehr gern. Ich spüre manchmal mit der Gitarre, zwar nicht so gut wie du, aber ich bin ein Amateur. Und wenn ich Gott loben kann mit Liedern, dann ist es sehr wichtig für mich. Ich singe manchmal sogar beim Autofahren, ich baue dann alleine vor. Gestern habe ich meiner Frau ein bisschen beim Staubsaugen geholfen und da hört mich auch niemand, wenn ich weiter weg bin. Und wenn ich da mit dem Staubsauger sauge, dann hört man mich nur schlechter. Und da singe ich oft. Wisst ihr, dass Lieder für unser Herz und für unsere Seele eine ganz große Bedeutung haben? Und so ist auch ein Lied entstanden und ein Text vor allem, das bei allem Unverständnis und bei allen offenen Fragen in meinem Leben ja eine große Bedeutung hat. Ein Lied über diesen Psalm, nämlich, dass es nicht umsonst ist, bei dem Herrn zu bleiben und dennoch zu ihm zu stehen, vom Frust zur Freude. Und dieses Lied haben ein Freund von mir und ich einmal aufgenommen auf eine CD. Ich bin kein Spezialist da, aber wir wollen oder ich möchte euch das jetzt über die Technik einmal vorspielen und euch dieses mitgeben. Dennoch bleib ich bei dir, auch im Dunkeln.
Auch im Dunkeln, denn du bist bei mir. Herz und denk immer zu. Ich hab so viel Fragen und Gott, wo bist du? Es gibt keine Antwort, ich frage warum. Warum so viel Unrecht und wo sei verloren? Von Not gebracht. Dennoch bleib ich bei dir, auch im Dunkeln, denn du bist da in mir und hältst mich fest. Wird's auch eng, du bist da und du führst mich, du bist mein Herr. Zu verstehen, ich gebe mir Mühe, den Weg treu zu gehen. Und doch scheint es mir so vergeblich zu sein. Ich bin oft so einsam, bin schwach und allein. Oh Gott, höre mich, steh mir bei. Denn ich brauch eine Hilfe, die es schafft. Dennoch bleib ich bei dir, auch im Dunkeln, denn du bist bei mir und hältst mich fest. Wird's auch eng, du bist da und du fühlst mich. Mein Herr, der mich nie verlässt. Ich komme zu dir und ich finde zur Ruhe. Und langsam entdeck ich mein Ziel, das bist du. Ich merke auf einmal, wie gut ich es hab. Ich darf dir vertrauen. Über das Grab. Ich kann mit dir leben in Raum und in Zeit. Ich werd bei dir sein in Ewigkeit. Darum bleib ich bei dir auch im Dunkeln, denn du bist bei mir. Hältst dich fest, wird's auch eng, du bist da und du fühlst mich. Du bist mein Herr, der mich nie verlässt. Du bist mein Herr.